Gute Ratschläge sind nicht immer so einfach. Das haben wir gerade gesehen. Die Frage ist, ich meine, es sind keine einfachen Situationen. Was ist da richtig? Gibt es überhaupt irgendwie diese eine richtige Lösung dabei? Oder müssen wir einfach gucken, irgendwie, was ist vielleicht das Gute oder was ist irgendwie, was passt zu uns? Wir haben gesehen, die Ratschläge sind auch sehr, sehr subjektiv. Ne? Aus der eigenen Perspektive erzählt, wie ich das machen würde, vielleicht was man machen kann. Und irgendwie so eine richtige Lösung, die perfekt ist, lässt sich nicht so schnell feststellen. Wie gehst du mit Ratschlägen geben und Ratschläge bekommen um? Fragst du andere um Rat? Fragen andere dich um Rat? Es gibt Fragen, da ist es wirklich gut, sich Rat zu holen. Und trotzdem können wir als Menschen nur begrenzt beraten, weil wir eben auch alle begrenzt sind. Wir sind subjektiv. Und wir haben nur eine bestimmte Sicht, bestimmte Eindrücke, bestimmte Gedanken. Es gibt aber einen, der wirklich guten Rat gibt, und das ist Jesus. Er hat einen großen Weitblick, er hat eine Übersicht, die viel größer ist als unsere. Und er weiß viel, viel mehr. Und darum lohnt es sich immer, dass wir uns an ihn wenden. Wir haben die vier Herrschertitel von Jesus aus Jesaja 9, Vers 5 als Quartalsthemen für dieses Jahr. Wunderbarer Gott, starker Gott, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Gerade sind wir bei wunderbarer Ratgeber. Und Martin hat da vor 3 Wochen zu gepredigt. Und wir haben bei Feiern, Beten, Träumen am Anfang des Monats darüber gesprochen. Und es ging immer darum, Jesus ist unser Ratgeber. Und er ist der beste Ratgeber. Und das stimmt. Davon bin ich überzeugt und das habe ich immer wieder erlebt. Und ich weiß, einige von euch haben das auf jeden Fall auch erlebt. Was wichtig zu beachten ist dabei, das ist eine Auslegung. Dieser Vers spricht nicht direkt davon, dass Jesus unser Ratgeber ist. Und damit sind wir wieder voll in diesem Thema der Predigt, die Bibel entschlüsseln. Also wie können wir die Bibel auf eine gute Weise auslegen? Und vielleicht denkst du jetzt, aber da steht doch wunderbarer Ratgeber, das ist doch eindeutig. Und da muss ich dich enttäuschen, wo steht das da nicht? Wenn wir nämlich uns Jesaja 9, Vers 5 angucken, dann wird da von diesem Herrscher berichtet, also von Jesus, um was wir von ihm zu erwarten haben. Und dann werden diese 4 Thronnamen genannt und diese Namen haben Eigenschaften. Und der wunderbare Ratgeber, das heißt, dass dieser König, dass dieser Herrscher ein Mann ist, der wie Gott Ungewöhnliches beschließen und ausführen kann. Er ist von Jahwe selbst erleuchtet und er braucht keinen fremden Rat, er braucht keine Berater, die ihm helfen. Und das ist das, was der Autor mit diesem Text aussagen wollte und was die Menschen damals verstanden haben. Und das ist der erste Schritt dabei, die Bibel auf eine gute Art und Weise auszulegen, herauszufinden, was der Autor eigentlich sagen wollte. Und dann der zweite Schritt ist, zu gucken, was das für uns bedeuten kann. Und das ist natürlich ein logischer Schritt zu sehen und zu sagen, dass Jesus auch ein guter Ratgeber für andere ist. Er selbst ist so weise, dass er keinen Ratgeber braucht, er kann anderen Rat geben. Und das wird ja auch vom Neuen Testament komplett gestützt. Darum ist das Ergebnis hier gar nicht schlimm, dass wir direkt den zweiten Schritt gehen und den Text direkt auf uns anwenden und sagen, Jesus ist unser guter Ratgeber. Allerdings sollten wir es grundsätzlich vermeiden, weil es genauso gut auch schiefgehen kann. Und wir können schräge Auslegungen bekommen. Und das Problem dabei ist ja, dass uns oft gar nicht so bewusst ist, wie wir an die Bibel herangehen und wie wir mit ihr umgehen. Wir lesen eine Geschichte, wir lesen einen Vers und wir beziehen ihn direkt auf uns. Und da spielen oft alle möglichen Gedanken und Auslegungen und Interpretationen mit rein, die wir dazu schon gehört haben. Und wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, dass wir selbst Ausleger sind. Wir legen die Bibel immer aus. Und es ist hilfreich, sich mal auf den Text einzulassen und mal zuerst die Antworten und die Gedanken, die wir eh schon haben, ein Stück zur Seite zu schieben. Sie ein Stück stehen zu lassen und zu gucken und versuchen, sich darauf einzulassen, was will mir der Text wirklich sagen? Oder was will dieser Text wirklich sagen? Es ist aber auch eine Frage der Art und Weise, wie wir Bibel lesen. Es gibt verschiedene Ebenen in Bibeltexten. Auf der einen Seite geht es darum, dass wir die Bibel verstehen und versuchen zu verstehen, was Gott den Menschen damals gesagt hat und was er uns damit heute zu sagen hat. Wir studieren also die Bibel. Wir suchen eine Auslegung, die wir weitergeben können, vielleicht in der Predigt, was für uns als Gemeinde für wichtige Entscheidungen ist oder wie wir wirklich grundlegende Themen des Glaubens verstehen können. Und darum ging es in der Predigt vor 2 Wochen und geht es auch heute. Aber wir können auch die Bibel für uns ganz persönlich lesen und uns von Gott in unser Leben sprechen lassen. Und dann verstehen wir vielleicht etwas aus einem Vers oder einem Text heraus, was vielleicht damals gar nicht unbedingt beabsichtigt ist, aber was der Heilige Geist uns heute sagt. Und dann haben wir eine persönliche Auslegung für uns, oder vielleicht sollen wir es auch an eine bestimmte Person weitergeben, vielleicht macht uns das der Heilige Geist deutlich. Aber das ist dann keine grundsätzliche Auslegung, die für alle Menschen gilt, sondern es ist etwas Persönliches, was mir gegeben wurde. Wir machen das ganz oft mit Bibelversen, zum Beispiel auf dem Alten Testament von Propheten, wo es gute Zusprüche gibt. Oder zum Beispiel aus Josua 1, Vers 9 ist ganz oft bekannt, wo Gott Josua zuspricht, sei mutig und stark, ich bin bei dir bei allem, was du tust. Und das geben wir oft anderen Menschen mit. Und das ist in bestimmten Situationen okay. Aber der Text wendet sich nicht an uns. Das ist erstmal keine Zusage an uns. Wenn wir es auslegen wollen, dann hat das damit nichts zu tun. Und dennoch ist es etwas, was uns der Heilige Geist deutlich machen kann, dass es jetzt für dich ein Zuspruch ist, dass es jetzt vielleicht für jemand anders ein Zuspruch ist. Und darum ist es auch, egal um welche der beiden Varianten es geht, die Grundlage ist immer der Heilige Geist, der uns das erklären muss, der uns Dinge aufschließen muss. Und darum gehört die Bitte, dass er uns Dinge erklärt, unbedingt auch zum Bibellesen dazu. Jesus ist unser Ratgeber und das tut er auch und vor allem durch die Bibel. Und dort finden wir sehr viel Ratschlag. Und Jesus ist das Wort Gottes. Das ist er, davon spricht die Bibel. Das ist er vor allem und zuerst. Und durch ihn und zu ihm ist alles geschaffen. Und auch die Bibel, die eben auch Gottes Wort ist. Und weil Jesus das Wort Gottes ist, finden wir den richtigen Zugang zur Bibel durch ihn. Jesus ist die Mitte der Schrift. Er ist es, auf den alles hindeutet, auf den alles hinweist. Und er ist die Brille, durch die wir die Bibel lesen. Er ist ein Schlüssel für die Bibel, für das Verständnis der Bibel. Gucken wir uns zunächst einmal die Bibel grundsätzlich an. Die Bibel ist in Hebräisch und in Griechisch geschrieben. Wenn man es ganz genau nimmt, ist es noch ein ganz bisschen in Aramäisch geschrieben. Aber grundsätzlich können wir Hebräisch und Griechisch sagen. Und wir lesen die aber nicht in Hebräisch und Griechisch, sondern auf Deutsch. Wir lesen alle über eine Übersetzung und davon gibt es ja ganz schön viele. Da haben wir viel Auswahl. Und dabei ist wichtig, dass wir betrachten oder beachten, eine Übersetzung ist auch immer eine Auslegung. Eine Auslegung davon, was der Autor sagen wollte. Bei Übersetzungen, das merken wir auch vielleicht, wenn wir uns an Schulunterricht zurückerinnern, da muss man manchmal ein bisschen Entscheidung treffen, was eigentlich das bedeuten kann, weil ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann. Zusammenhänge müssen manchmal interpretiert werden, irgendwie geguckt werden, was will da eigentlich im Zusammenhang gesagt werden. Und auch bei Redewendungen ist es manchmal schwierig zu sagen, okay, soll das möglichst wortgetreu übersetzt werden oder irgendwie so, dass man das auch heute bei uns verstehen kann und wir irgendwie dieses Ganze sinngemäß angepasst wird. Übersetzer müssen textbezogene, also vom Wortlaut im Originaltext und linguistische, also sprachliche Entscheidungen treffen. Und da stellt sich auch immer mal die Frage, was ist denn eigentlich der Originaltext? Ein Beispiel dazu aus 1. Samuel 8, Vers 16. In der Luther-Übersetzung heißt es da, und eure Knechte und Mägde und eure besten Rinder und eure Esel wird er nehmen und in seinen Dienst stellen. Und in der Elberfelder heißt es, und eure Knechte und Mägde und eure besten jungen Männer und eure Esel wird er nehmen und sie in seinen Dienst stellen. Rinder und junge Männer sind durchaus ein Unterschied. Und die Frage, wie kommt denn das jetzt zustande? Und da ist die Frage, welcher Text, welche Grundlage wurde denn hier für die Übersetzung benutzt? Denn wir haben nicht einmal die komplette Bibel auf Originalurkunde gefunden und können das dann davon übersetzen, sondern wir haben verschiedene Abschnitte, die wir auf verschiedenen Zeiten gefunden haben. Die Bibel ist sehr, sehr gut belegt. Es gibt sehr, sehr viele Fundstücke davon und die sind insgesamt sehr, sehr genau. Das können wir immer wieder feststellen. Und dennoch gibt es manchmal solche Dinge, wo man so ein bisschen gucken muss, was ist denn jetzt hier eigentlich wirklich gemeint? Und als Problem, was es hier gibt im Hebräischen, ist der Wort für Rinder und für Jünglinge, also Jüngling steht da im Original, nur ein Buchstabe unterschiedlich. Das heißt, irgendwo wird sich dort ein Buchstabendreher eingeschlichen haben. Und die hebräische Version, die für die Übersetzung benutzt wird, ist ein bisschen jünger, also es gibt es noch nicht so lange, wie die griechische Übersetzung vom Alten Testament. Und dort ist Rinder drin, steht Rinder drin. Und damit wird irgendwie auch klar, wahrscheinlich die ältere Version, die griechische Übersetzung, die insgesamt sehr genau ist, wird richtig sein. Und vom Sinn her passt Rinder in diesem Zusammenhang auch einfach besser. So ist es immer wieder, dass es irgendwelche Entscheidungen getroffen werden müssen bei Übersetzungen. Und das kann man vielleicht nicht immer alles nachvollziehen. Ich habe extra mit drin gelassen, dass da so eckige Klammern mit Zahlen dran sind hinter den Wörtern, weil in diesen beiden Bibelübersetzungen ist die andere Variante mit aufgeführt. Da steht das mit drin. Das ist durchaus hilfreich, wenn man sowas überlegt, wenn man einen Text verstehen will, wenn man sich dem nähern will, dass da eine Erklärung mit weiß oder dass da Varianten aufgezeigt werden, wo es nicht ganz klar ist oder wo es unterschiedlich übersetzt werden kann. Oft gibt es ja den Gedanken, dass eine möglichst wortgetreue Bibelübersetzung das Beste ist. Aber wortwörtlich ist nicht immer gut. In 1. Thessaloniker 1, Vers 3 könnte man oder müsste man wörtlich übersetzen, dass da steht, Ausharren der Hoffnung. Das ist irgendwie sehr sperrig und zeigt uns oder sagt uns nicht direkt, was das bedeuten soll. Man kann es am besten dann eigentlich irgendwie so übersetzen, dass es ein Ausharren oder geduldig sein, dass auf der Hoffnung beruht oder von Hoffnung inspiriert wird. Das kann man viel besser auch sprachlich in einen Satz bringen dort. Oder ich habe eine wortgetreue Übersetzung von 1. Mose 1, Vers 2 gefunden. Da heißt es, und das Erdland wurde Chaos und Durchströmung und Finsternis war auf dem Angesicht des Tumults. Und Geistwind Elohims war vibrierend auf dem Angesicht der Wasser. Da wird schnell deutlich, wortgetreu ist nicht immer sinnvoll. Das versteht man so ja einfach nicht. Und es ist deswegen nicht immer sinnig, möglichst genau die Wörter zu übersetzen, sondern irgendwie auch anzupassen, dass es sprachlich passt. Und damit werden auch Auslegungsentscheidungen getroffen. Und das ist bei verschiedenen Bibelübersetzungen auch ein bisschen unterschiedlich. Allgemein gibt es ja diejenigen, die sich mehr Texte orientieren an den Originalen, mehr deutlich wortgetreuer sind und andere, die dort freier sind und versuchen, mehr zu übertragen, es verständlicher zu machen. Aber da sind eben mehr von diesen Entscheidungen getroffen worden. Wenn du für dich einfach Bibel liest, dann ist es gut, wenn du vorwiegend einfach eine Bibelübersetzung hast und die liest. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist gut. Das mache ich auch. Ich lese entweder meistens die Elberfelder oder die Basisbibel. Das sind meine beiden Favoriten, die ich so am häufigsten lese. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wenn wir allerdings die Bibel studieren wollen, dann ist es hilfreich, wenn wir verschiedene Übersetzungen gleichzeitig da haben. Wenn wir sie vergleichen, wenn wir gucken, okay, was sagt die eine und was sagt die andere. Das ist etwas, was letztendlich so ein bisschen auch auflösen kann, dass wir nicht die Ursprachen vielleicht können, dass wir vielleicht nicht dort nachlesen können, weil sie eben verschiedene Entscheidungen, verschiedene Optionen zeigen, wie das zu übersetzen ist und wir dem dann näher kommen und auch für unser Verständnis etwas rausziehen können. Und dabei ist es, wie ich ja gerade schon angesprochen habe, diese Verweise in der Bibel und die Fußnoten auch vielleicht auf andere Bibelstellen ganz, ganz hilfreich, um Dinge zu verstehen in den Texten. An mancher Stelle ist es vielleicht hilfreich, das durch irgendwelche Kommentare, durch irgendwelche Auslegungen, die es gibt, nochmal nachzugucken und nochmal Ideen zu kriegen, okay, was kann denn hier wirklich das Richtige sein? Das Ziel einer guten Auslegung ist es, zur eigentlichen Bedeutung des Textes zu gelangen. Zu dem, was der Verfasser beabsichtigt hat, was er sagen wollte. Und die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass wir einen aufgeschlossenen und einen gesunden Menschenverstand haben. wir damit da rangehen, dass wir das nicht vorher vielleicht auch ablegen und einfach mal irgendwie völlig naiv rangehen, sondern manchmal einfach wirklich diesen gesunden Menschenverstand und so ein bisschen aufgeschlossen sind, was will eigentlich uns der Text sagen? Und ein Prüfstein für eine gute Auslegung ist die Frage, ob das, was ich da verstehe, wirklich sinnvoll werden lässt, was da geschrieben steht. Und eine korrekte, eine gute Auslegung spricht deshalb auch den Verstand an und geht zu Herzen. Es gibt einen Punkt, es gibt einen wichtigen Punkt, wenn wir biblische Sicht zu bestimmten Themen uns angucken wollen. Und zwar finden wir in der Bibel die fortschreitende Offenbarung Gottes. Gott zeigt Stück für Stück immer mehr von sich. Er offenbart sich den Menschen in ihrer Zeit und in ihrer Kultur. Und dabei bezieht er gewisse Teile der Kultur mit ein und andere Teile der Kultur stellt er in Frage. Das macht er genauso auch bei uns heute. Und das führt dazu, dass wir eine Entwicklung in der Bibel haben. Die Bibel ist nicht flach, das heißt, es ist nicht alles gleich richtig und es ist nicht alles gleich wichtig, sondern es gibt eine Entwicklung. Und es gibt ein einfaches Beispiel, an dem das recht schnell deutlich wird, und zwar das Thema Rache. Wir haben es ganz am Anfang in der Bibel bei Kain, in 1. Mose 4, da sagt Gott zu Kain, Kain bittet da, dass er geschützt wird von Gott. Und Gott sagt, wer Kain erschlägt, an dem soll siebenfach Rache geübt werden. Also es geht da um den Schutz von Kain und Gott hat hier ein Recht darauf, Gericht zu üben, wenn irgendwas Schlimmes getan wird. Und das geht dann weiter, dass Lamech da sagt, ja, wenn Kain siebenfach gerecht werden soll, dann soll ich 77-fach gerecht werden. Man merkt, es geht hier ins Maßlose. Es gibt eine maßlose Selbstjustiz, es gibt eine Steigerung an Gewalt. Er sagt, jemand hat ihn berührt und er hat ihn umgebracht. Es geht es ist bodenlos. Später im Gesetz, in 2. Mose, da geht's Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist etwas, was uns ja eher geläufiger ist, was wir schon gehört haben. Und hier geht's um Vergeltung, um Rache, Einhalt zu gebieten. Und es geht um Schutz, dass es nicht eskaliert, dass es nicht außer Fugen gerät. Und es ist hier an der Stelle auch eine staatliche Handlung. Wie soll irgendwie gesetzmäßig mit letztendlich Verbrechen umgegangen werden, mit Unrecht umgegangen werden. Ein bisschen später im Gesetz, da finden wir, räche dich nicht und trage keinem etwas nach. Liebe deinen Nächsten. Dort geht es, wie gehe ich damit um? Ich persönlich, also letztendlich der Staat, die Oberen sollen sich um Gericht kümmern, nicht ich selbst. Ich selbst verzichte auf persönliche Rache. Und das Prinzip Liebe kommt ins Spiel. Wir haben dann in der Weisheitsliteratur, in den Sprüchen, auch, dass es eben nicht darum geht, Böse zu vergelten, sondern letztendlich man auf Gott vertrauen soll, dass er uns Recht verschafft. Und es geht dann weiter mit Jesus, der es noch eine Stufe weiterbringt. Er sagt, liebt eure Feinde. Nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern liebt eure Feinde. Also komplette Ablehnung von Vergeltung, von Rache und Feindesliebe. Und an der Stelle merken wir dann bei Matthäus, wo er zu Petrus sagt, wo es darum geht, wie oft sollen wir denn vergeben? Und Petrus denkt, ja, siebenmal ist ja ganz schön oft. Davon kein wird aufgegriffen, dieses siebenmal. Und Jesus sagt, 77-mal siebenmal. Und damit wird klar, diese Vergebung hat kein Ende. Da, wo Lamech eskaliert ist, in 77-facher Rache, geht Jesus darüber hinaus in der 7-mal 77-fachen Vergebung. Und Paulus schreibt dann noch, rächt euch nicht selbst, sondern überlasst es dem Zorn Gottes. Also, ganz klar, wir sollen uns nicht rächen, wir wollen vergeben. Dazu sind wir aufgerufen. Und dennoch ist auch das, was uns angetan wird, nicht egal, weil Gott es wichtig findet. Gott ist wichtig, das, was Menschen angetan wurde. Und er ist der Richter und er ist derjenige, der sich darum kümmern wird, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Das müssen wir nicht selbst tun. Und hier wird in der Bibel eine Entwicklung sehr deutlich. Und es wird sehr, sehr deutlich, dass wir erst durch Jesus richtig verstehen, was Gott wirklich will, was Gottes Sicht ist. Er ist die Brille, durch die wir die Bibel verstehen. Die Bibel ist Gottes Wort, das in der Geschichte mit menschlichen Worten vermittelt wird. Und darum ist Auslegung notwendig. Und weil die Bibel Gottes Botschaft ist, hat sie eine ewige Relevanz für die gesamte Menschheit und für jedes Zeitalter und ist in jeder Kultur gültig. Und weil sie Gottes Wort ist, müssen wir ihr zuhören und gehorchen. Und weil Gott sein Wort durch menschliche Worte in der Geschichte ausspricht, besitzt jedes Buch der Bibel seine historische Eigenart. Jedes Buch, jeder Abschnitt ist von Sprache, von Zeit, von Kultur beeinflusst, in der es ursprünglich geschrieben wurde. Und deshalb ist die Auslegung der Bibel, des Wortes Gottes, eine Spannung zwischen ihrer ewigen Relevanz und ihrer historischen Eigenart. Und für die Auslegung ist es wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Das sind Fragen zum Kontext, also was passiert außenrum in der Bibel an den Geschichten, worum geht es in diesem biblischen Buch. Da geht es aber auch um die historische, was ist damals los gewesen, wie wurden damals Dinge gehandhabt. Das sind Fragen aber auch zum Inhalt. Was ist eigentlich das Thema dieses Textes? Was ist wirklich das Thema? Und dass man vielleicht sich auf das, was das Thema ist, konzentriert und nicht auf irgendwelche Nebenbaustellen, die dort vielleicht aufgeworfen werden. Und die Fragen, die wir vielleicht an dem Bibeltext haben, die wir lesen, sind nicht die Fragen, die die Menschen hatten, die diesen Text geschrieben haben oder zuerst gelesen haben. Das kann sich doch manchmal ganz schön stark unterscheiden. Und es ist eine Herausforderung, dass wir der Bibel nicht unser Denken, dass der Bibel nicht unser Denken zugrunde liegt. Wir sind vom griechischen Denken her geprägt. Also A plus B gleich C. Es geht um Logik, es geht darum, Widersprüche aufzulösen. Es geht darum, irgendwie ein klares Ergebnis zu bekommen. Das hebräische Denken ist ganz anders. Es kreist um ein Problem und es nähert sich dem von verschiedenen Seiten an. Und es betrachtet auch unterschiedliche Aussagen vielleicht und bezieht sie ins Ganze mit ein. Aber es kann sie stehen lassen. Ein Beispiel dazu zum hebräischen Denken ist: Wer spornte David an, die Kämpfer Israels zu zählen? Da haben wir in 2. Samuel 24, und wieder entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Und er reizte David gegen sie auf, zu sagen, geh hin, zähle Israel und Juda. Und dann haben wir in 1. Chronik 21, und ein Widersacher, Satan, stellte sich gegen Israel und reizte David, Israel zu zählen. Für uns stellt sich die Frage, was ist denn hier richtig? Kann ja nicht beides richtig sein. Was stimmt denn jetzt nun? Und für das hebräische Denken stellt sich diese Frage nicht. Das sind zwei Perspektiven, die sich nicht widersprechen, sondern die gemeinsam sich dieser Wahrheit annähern. Und vielleicht kann da eine Lösung sein: Gott steht über Satan und er erlaubt ihm diese Versuchung. In 1. Samuel wird ganz klar die Souveränität Gottes betont und dass Gott etwas zulässt. Und in 1. Chronik ist die Betonung auf der Rolle Satans, der eigentlich Versucher ist. Und das Ganze spiegelt zusammen verschiedene Ebenen einer komplexen Realität wider. Das ist für uns schwer zu verstehen und das werden wir nicht auf Anhieb verstehen, weil wir dieses Denken uns so fremd ist. Für uns ist das ein Problem und scheint nicht zu lösen zu sein. Aber es sind Texte, die sich einander ergänzen. Und wenn wir die Bibel studieren, dann ist es auch unabdingbar, dass wir sorgfältig lesen. Was steht denn da genau? Und was genau bedeutet das? Und ich finde, dafür ist ein gutes Beispiel, wie das auch ein bisschen schief gehen kann, die Weihnachtsgeschichte. Wir sind ja ein bisschen weiter weg von Weihnachten, ich glaube, dann kann ich das einbringen. Weil wir da mehr Legende haben, als wir tatsächlich in der Bibel finden. Zum Beispiel ist ganz klassisch bei klassischen Krippenspielen oder auch bei Krippenfiguren, dass da ein Ochse und ein Esel sind. Diese Tiere werden in der Weihnachtsgeschichte nicht erwähnt. Die einzigen Tiere, die dort erwähnt werden, sind Schafe. Die Hirten, die bei den Schafen waren. Dann ist auch der Gedanke, okay, Maria, die reitet ja auf einem Esel nach Bethlehem. Auch das wird nicht erwähnt. Wie ich ja schon gesagt habe, es kommt kein Esel vor. Sondern es steht da einfach nur, dass sie von Nazareth nach Bethlehem ging. So ein bisschen wird dazu gedacht, okay, Maria ist ja hochschwanger, deswegen ist das zu anstrengend, diese paar Tage Reise, so 4-5 Tage. Darum war sie auch bestimmt auf einem Esel, weil ein Esel ist so das, was sich vielleicht die noch geleistet haben können als ärmere Leute. Und der Gedanke dabei ist ja auch, der zugrunde liegt, Maria war hochschwanger. Auch das steht da nicht. Dann wird ganz, also ist ja klassisch, dass wir von einem Stall sprechen. Jesus wurde im Stall geboren. Dort steht wörtlich bei Lukas, sie legten ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz war. Also ist, die Futterkrippe wird erwähnt. Damit scheint es ja logisch, da muss ja ein Stall sein. Allerdings, wenn man die damaligen Bedingungen kannte, dann ist es ein bisschen anders. Und zwar die Herberge ist letztendlich damit gemeint so ein Gästezimmer, was in den Wohnhäusern normalerweise da war. Die Häuser waren damals so aufgeteilt, dass auch Tiere mit in dem Wohnhaus lebten. Da war es im vorderen Teil gab es so einen Wohnraum, hinten gab es so einen Bereich, so einen Platz, für, wo auch Tiere nachts sein konnten. Da gab es auch Futterkrippen. Dann gab es meistens ein bisschen höher gelegen so einen Gastraum, wo irgendwie nochmal Leute, auch Gäste da waren und sein konnten. Das bedeutet, das Gästezimmer war belegt, aber im unteren Bereich, dort wo auch die Tiere sonst waren, da war Platz und da konnten Maria und Josef sein und da war eine Futterkrippe, wo Jesus hineingelegt wurde. Und man muss bedenken, damals war Gastfreundschaft etwas sehr, sehr Hohes, ein sehr, sehr hohes Gut in der Kultur. Es war eigentlich undenkbar, dass Maria und Josef zu Verwandten kommen von Josef, also sie mussten ja dorthin, weil Josef dort geboren ist, weil er Verwandte dort hat und die sie nicht aufnehmen. Das war undenkbar. Und deswegen ist es so, dass sie natürlich privat untergekommen sind. Dazu spielt auch, dass es Herbergen oder Hotels quasi damals einfach in so einem kleinen Ort wie Bethlehem nicht gab. Das ist völlig unrealistisch. Sowas gibt es vielleicht in großen Jerusalem, wo häufig viele Gäste hinkommen, aber nicht in so einem Ort wie Bethlehem. Wir kennen inzwischen ja, dass Könige zu Jesus gekommen sind. Wir kennen sogar Namen davon. Diese Namen stehen nicht in der Bibel und es wird auch nicht gesagt, dass das Könige sind, sondern sie werden als Weisen aus dem Morgenland bezeichnet. Das Einzige, was wir haben, sind, dass es drei Geschenke gibt und daher kommt irgendwie die Zahl 3 und die Namen, die tauchen erst wirklich deutlich, deutlich später auf. Und dann haben wir ganz oft so klassisch dieses Bild, es kommen irgendwie bei der Jesus geboren, dann kommen die Hirten, dann kommen die Könige und treffen sich alle zusammen. Die Hirten, da haben wir es wirklich, die sind in der Nacht, erfahren die davon, Jesus ist geboren, der König ist geboren, der Messias ist geboren und sie gehen zu Maria und Josef. Bei Matthäus ist das nicht so deutlich, sondern eher, dass sie dann irgendwann dahin kommen. Und da steht dann auch sogar, sie gingen in das Haus. Und genau das ist es, ja, was irgendwie manchmal uns im Wege steht bei so Bibeltexten. Dass wir unsere Gedanken haben, vielleicht auch die Überlieferungen, die an uns herangetragen sind und gar nicht so ganz genau gucken, was da eigentlich steht. Es ist wichtig, dass wir uns manchmal auch mit der Kultur vertraut machen und darauf gucken, was da richtig drinsteht, wie wir den Bibeltext richtig verstehen können. Ihr braucht jetzt nicht eure Krippenfiguren wegschmeißen, das ist alles nicht so schlimm. Es ist okay, dass wir da sowas außenrum haben. Es ist okay, dass wir eine gewisse Legendenbildung haben, weil der Kern der Weihnachtsbotschaft ja trotzdem nicht verwässert wird. Es geht darum, Gott wird Mensch. Gott wird in Jesus Mensch. Und ob das nun im Stall war oder in dem Wohnhaus, ist an dieser Stelle jetzt für uns heute nicht so ganz relevant. Aber es macht deutlich, wenn wir die Bibel auslegen wollen, dann gibt es da ganz viele Dinge, die wir beachten sollen. Und wenn wir etwas festlegen wollen und als Wahrheit deklarieren wollen, dann ist es wichtig, dass wir da genau hinschauen. Wenn wir für uns als Gemeinde zu Themen Stellung beziehen wollen, dann müssen wir sauber mit dem Text umgehen. Ich habe vor 2 Wochen schon gesagt, die Bibel ist kein Rätsel, sondern ein Geheimnis. Genauso wie Gott ein Geheimnis ist. Ein Rätsel, das versuchen wir zu lösen, das versuchen wir irgendwie rauszubekommen, das versuchen wir irgendwie für uns selber zu entschlüsseln. Ein Geheimnis wird offenbart. Ein Geheimnis wird uns erzählt, wird uns anvertraut. Das Gute ist, dass Gott sich offenbaren will. Und dass er uns auch die Bibel offenbaren will. Und wir dürfen uns dort hineinbegeben und dort eintauchen in diese Bibel. Wir dürfen sie lesen und wir dürfen sie studieren. Und den Heiligen Geist bitten, dass er uns diese Geheimnisse zeigt. Und das tut er. Und das tut er immer wieder und das tut er immer tiefer. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir die Bibel lesen. Und darum möchte ich dich herausfordern, einmal einen von den kleinen Briefen am Stück zu lesen. Vielleicht Epheser, Philippa, Kolosser. Das dauert nicht so lange, die einmal am Stück durchzulesen und dann ja mal die eigenen Gedanken zu machen. Das vielleicht auch aufzuschreiben. Okay, was denke ich da? Wie steht das zusammen? Da beziehen sich Dinge vielleicht auch auf ein Kapitel vorher nochmal. Da gibt es eine logische Argumentation an manchen Stellen, die fortführt, nicht nur Aneinanderreihung von verschiedenen Punkten. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel vom Bible Project, das ist ziemlich coole Einblicke, die dort geben, das Video zu diesem Buch angucken. Und hinterher lest ihr nochmal diesen Brief und ihr ergänzt eure Gedanken. Ihr werdet merken, dass ihr das Ganze viel, viel besser versteht. Allein schon beim ersten Mal komplett lesen, versteht ihr ganz viel mehr oder anders vielleicht als vorher. Und wenn ihr es dann nochmal eine Erklärung dazu habt, wenn nochmal Zusammenhänge aufgezeigt werden und wenn ihr es dann noch ein zweites Mal lest, dann wird es noch viel deutlicher. Gott will sich offenbaren und das tut er vor allem in der Bibel und durch die Bibel. Und dies ist ein Geschenk an uns und deshalb wollten wir sie auch nutzen. Amen.